Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Einen schönen guten Tag. Lateinamerika und Afrika stehen heute im Zentrum unseres Auslandsmagazins. Wir blicken zunächst auf Brasilien und fragen, warum sich das Land zu einem Corona-Hotspot entwickelt hat. Schauen dann nach Kuba, wo der ausländische Tourismus nach einem 3-Monats-Lockdown wieder starten soll. In der Demokratischen Republik Kongo fallen gerade reihenweise Denkmäler 60 Jahre nach der Unabhängigkeit. Und zum Schluss der Sendung berichten wir über einen afrikanischen Konflikt mit Kriegspotenzial, die Fertigstellung eines Nilstaudamms in Äthiopien. Wenn es um die Vorbildfunktion von Politikern geht, dann sieht es beim brasilianischen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro schlecht aus. Der rechtspopulistische Politiker ignoriert bei öffentlichen Auftritten Abstandsregeln, schüttelt Hände von Anhängern oder umarmt sie. Covid-19 ist für Bolsonaro allenfalls eine kleine Grippe. Dieses Verhalten beschäftigt längst auch die brasilianische Justiz. Ein Bundesrichter hat Bolsonaro in dieser Woche aufgefordert, die Maskenpflicht endlich einzuhalten. Doch der Präsident will dem nicht nachkommen und hat gerade Widerspruch gegen die richterliche Anordnung eingereicht. Auf den Erfolg der Corona-Strategie seiner Regierung kann er sich dabei aber nicht berufen. Brasilien ist mit mehr als 55.000 Toten nach den USA das stärkste von der Pandemie betroffene Land. Liegt das auch an der Politik des Präsidenten? Das habe ich vor der Sendung unseren Brasilien-Korrespondenten Ivo Marusczyk gefragt.
Das kann man schon so sehen. Also die Politik von Jair Bolsonaro ist ja immer noch, dass ja Corona nur eine kleine Grippe ist, dass man das nicht so ernst nehmen muss und dass man auf keinen Fall da irgendwas lahmlegen oder stilllegen sollte. Und das ist schon ein durchaus großes Problem für Brasilien, weil selbst die Städte oder die Bundesstaaten, die Absperrungen oder ja, Hygieneregeln, Abstandsregeln eingeführt haben, Ausgangssperren und ähnliches. Ja, selbst in diesen Orten wird das eigentlich nicht so richtig befolgt, wie auch wenn man so gemischte Signale bekommt. Wenn der Bürgermeister so sagt und der Präsident ganz anders sagt, das ist schon mit ein Grund dafür, dass, dass Corona in Brasilien so stark um sich greift und ja, im Moment gleich nach den USA das am stärksten betroffene Land ist.
Wie erklären denn die Medien in Brasilien die Tatsache, dass der Präsident praktisch seit Beginn der Pandemie die Lage verharmlost? Welche Interessen stecken dahinter?
Naja, es ist relativ deutlich, Jair Bolsonaro hat sich immer als Vertreter der Wirtschaftsinteressen gesehen. Das sieht man in der Umweltpolitik, das sieht man ja natürlich in der Wirtschaftspolitik, aber eben auch in der Gesundheitspolitik, dass er von vornherein immer auch ganz offen gesagt hat, die Wirtschaft darf nicht stillstehen, Brasilien darf nicht stillstehen. Das war einer seiner Slogans, da hat er sogar eine Kampagne gestartet. Und das ist der Grund, warum er gegen jede Maßnahmen vorgeht, die irgendjemand erlassen könnte. Warum er zum Beispiel Gouverneure direkt angreift und sagt, hört auf mit euren Ausgangssperren.
Sie haben jetzt das Thema Wirtschaft genannt. Brasiliens Wirtschaft war schon vor der Pandemie in einer schweren Krise. Was bedeutet nun dieser zusätzliche Rückschlag durch Corona?
Brasilien war gerade mit Mühe und Not wieder ein bisschen auf dem Wachstumspfad, hatte sich aus der Rezession rausgearbeitet, aber gerade mal so. Also das Wachstum war bei weitem nicht so stark, wie man es erhofft hatte und wie ein Schwellenland es eigentlich bräuchte. Ja, und jetzt ist es eben so, jetzt kommt Corona und die Hoffnung von Jair Bolsonaro, dass er diese Pandemie oder die Effekte dieser Pandemie von Brasilien abhalten kann, indem er einfach gegen jedes Social Distancing ist, die haben sich nicht erfüllt. Also die Produktion ist auch eingebrochen, die Wirtschaftsleistung ist auch eingebrochen. Brasilien steckt genauso in einer tiefen Rezession wie alle anderen Länder. Also die Hoffnung, dass man sich da ein bisschen abkoppeln kann mit einem Sonderweg, die hat sich überhaupt nicht erfüllt.
Nun weiß auch die brasilianische Bevölkerung, wie andere Länder durch die Corona-Krise steuern. Was bedeutet das für die Beliebtheit und für den Rückhalt des Präsidenten in der Bevölkerung?
Ja, man vergleicht Bolsonaro ja oft mit Donald Trump und der Vergleich ist ehrlich gesagt schon angebracht, weil in vielen Dingen imitiert Bolsonaro Donald Trump und das gilt auch für die Corona-Politik und das gilt auch für das, was das für die Bevölkerung, für die Beliebtheit in der Bevölkerung besagt. Das gilt auch für das, was das für seine Popularität bedeutet. Also seine Beliebtheit bröckelt, in den Umfragen schneidet er immer schlechter ab, immer mehr Menschen wenden sich von ihm ab und da spielt das miserable Krisenmanagement in Sachen Corona bestimmt eine große Rolle. Aber deswegen auch der Vergleich mit den USA. Es gibt natürlich auch einen harten Kern von treuen Anhängern. Die sind so ein bisschen jetzt in der Situation, dass sie sagen, wir müssen unseren Präsidenten verteidigen. Also es gab ja auch in Brasilien immer zuerst Kundgebungen für Bolsonaro und erst jetzt in letzter Zeit die ersten Kundgebungen gegen Bolsonaro. Also ein harter Kern, aber die Popularität, die bröckelt, die schwindet. Nur die, man sagt ungefähr 30%, die wird man wahrscheinlich so schnell nicht belehren können.
Sie haben gerade schon ganz kurz die Kommunen erwähnt. Der Präsident entscheidet in Brasilien natürlich nicht allein. Wie funktioniert derzeit denn im Land das Zusammenspiel der unterschiedlichen politischen Ebenen?
Also grundsätzlich ist Brasilien auch ein föderaler Staat und wie bei uns ja auch, die Gesundheitspolitik ist im Prinzip eine Sache, wo die einzelnen Teilstaaten ein sehr großes Mitspracherecht haben. In diesem Fall ist es aber auch tatsächlich so, dass es bewusst an die unteren Ebenen delegiert worden ist. Also der Präsident hat gesagt, über solche Maßnahmen sollen die einzelnen Bundesstaaten entscheiden und die Bundesstaaten haben dann wieder nach unten an die Kommunen delegiert. Das Ergebnis ist ein völliger Flickenteppich. Also in Rio de Janeiro gibt es keine Ausgangssperre. Auf der anderen Seite der Bucht in Niterói, da gab es eine etwas strengere Ausgangssperre als in Rio. Aber das macht die Sache natürlich auch nicht leichter, wenn das von Stadt zu Stadt, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist. Also ein völlig unübersichtlicher Flickenteppich.
Wir haben das in den USA gesehen, dass es hier nicht nur geografische Unterschiede bei der Corona-Lage gibt, sondern auch bei der Tatsache, welche Bevölkerungsschichten besonders betroffen sind. Die schwarze Bevölkerung in den USA ist dort besonders betroffen. Gibt es diesen Unterschied zwischen verschiedenen Bevölkerungsteilen oder auch Regionen, auch in Brasilien?
Den gibt es, da gibt es aber vor allem eine interessante Entwicklung. Corona war nicht nur in Brasilien, sondern überall in Südamerika zuerst mal eine Krankheit der Reichen. Also die ersten Fälle, die sind in den schicken, in den reichen Vierteln aufgetreten. Klar, das waren die Leute, die sich Fernreisen leisten können, das waren die Leute, die das Virus von irgendeiner Fernreise nach Europa oder nach Asien mitgebracht haben. Inzwischen hat sich das aber geändert. Inzwischen ist das Virus eben auch in den ärmeren Vierteln angekommen. Und in Brasilien ist es inzwischen sogar so, dass die Städte gar nicht mehr so im Fokus stehen. Also in São Paulo, in Rio de Janeiro, wo es angefangen hat, wo die meisten Fälle auch waren bisher, da hat man das Gefühl, man ist aus dem Schlimmsten raus. Jedenfalls, es gibt zwar noch viele Fälle, aber die Krankenhausbetten sind nicht mehr so belegt wie vorher. Also die Auslastung der Intensivstationen ist im Moment nicht mehr kritisch. Dafür gibt es aber immer mehr Fälle im Interior, also im Hinterland, in den ländlichen Gebieten Brasiliens, teilweise ja selbst in ganz entlegenen Gebieten im Amazonas-Regenwald. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn dort jetzt die Fälle sind. Denn klar, in den Großstädten, da hat man noch eine vernünftige Gesundheitsversorgung, da weiß man auch ungefähr, was passiert. Aber wenn die Fälle erst im Interior oder in den ganz abgelegenen Landesteilen sind, da weiß man eigentlich nicht mehr so richtig, was passiert. Da gibt es teilweise gar keine Krankenhäuser oder die Menschen trauen sich nicht so richtig in die Krankenhäuser, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Also da bleiben dann noch mehr Fälle unbemerkt, als es in Brasilien ohnehin schon ist.
Wenn wir nun am Ende auch auf die Nachbarländer schauen, Südamerika ist allgemein stark von Corona betroffen. Sehen Sie denn Staaten, die in der Krisenbekämpfung ja sowas wie eine Vorbildfunktion haben?
Schwierige Frage, eigentlich klares Jein. Es wird immer gesagt, Argentinien und Uruguay hätten das ganz gut gemacht. Uruguay ist ohne größere Sperrmaßnahmen durch das Ganze bis jetzt durchgekommen. Aber jetzt, erst in den letzten Tagen, gab es im Norden ja eine gewisse Häufung von Fällen und man muss doch auch dort ein bisschen anziehen. Und ganz Ähnliches gilt in Argentinien. Argentinien wird immer gelobt, weil die haben sehr früh, schon am 20. März, einen Lockdown erlassen. Seit 20. März ist Ausgangssperre. Aber jetzt merkt man, dass diese Maßnahmen doch auch nicht gereicht haben, dass die Lockerungen vielleicht zu früh kamen. Und ab dieser Woche wird wieder eine ganz strenge Ausgangssperre gelten. Also Argentinien hat auch mit diesem relativ strengen und sehr langen Lockdown die Lage nicht wirklich in den Griff bekommen.
Brasilien als Hotspot der Corona-Pandemie und wie die Nachbarn mit dem Virus umgehen. Das waren Einschätzungen von unserem Südamerika-Korrespondenten Ivo Maruscik. Mehr als 1500 Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern hat Kuba in der Corona-Krise ins Ausland gesandt. Die meisten von ihnen sind mittlerweile wieder zurückgekehrt. Eine rote Rose und Medaille haben viele Helferinnen und Helfer als Dank bei ihrer Ankunft am Flughafen erhalten. Andere Geschenke wären womöglich hilfreicher gewesen, denn die Wirtschaft ist schwer angeschlagen in Kuba, die Versorgungslage angespannt und die Perspektiven düster. Denn die vergangenen 3 Monate lag das Leben auf der Insel lahm. Medizinstudierende gingen von Haus zu Haus, um der Verbreitung des Virus vorzubeugen, Infizierte aufzuspüren. Es gab strikte Kontrollen, die offiziellen Zahlen sind niedrig geblieben. In der kommenden Woche soll nun der Tourismus für aus dem Ausland wieder anlaufen, damit dringend benötigte Devisen ins Land kommen. Aus Havanna eine Reportage von Anne Demmer.
Wow. Der Malecón, die Flaniermeile direkt am Wasser in Havanna, war in den letzten 3 Monaten menschenleer. Verweilen durfte man dort nicht wegen der Corona-Pandemie. Zuletzt hat Jedi Anfang März Touristen aus Italien durch die Straßen der kubanischen Hauptstadt geschleust. Seitdem sitzt der Touristenführer frustriert zu Hause. Auch wenn eine langsame Normalisierung des Lebens absehbar ist, sieht der 47-Jährige trotzdem keinen Grund zum Optimismus.
Diejenigen, die so wie ich im Tourismus arbeiten, hat es hart getroffen. Seitdem Kuba seine Grenzen geschlossen hat, habe ich nicht mehr gearbeitet. Ich verfüge über kein weiteres Gehalt, lebe gerade von Ersparnissen. Außerdem haben mir Freunde, die im Ausland leben, Geld geschickt.
Die Läden sind leer. Für Lebensmittel muss Jedi sich stundenlang in die Schlange stellen.
Aber man kann die Schuld für die Misere nicht nur auf die Corona-Pandemie schieben. In Kuba gab es schon vorher nicht mehr ausreichend Lebensmittel.
Gerade jetzt in der Corona-Krise helfe ihm die Libretta, meint Jedi. Die Lebensmittelkarte, die jeder Kubaner bekommt, egal ob er staatlich angestellt ist, auf eigene Rechnung arbeitet oder ein einfacher Arbeiter ist. Es werden keine sozialen Unterschiede gemacht. Mit der Lebensmittelkarte kann der 47-Jährige für sich und seine Familie in der Bodega einkaufen. Das sind Läden, die auf subventionierte Lebensmittel spezialisiert sind.
Es ist eine Erleichterung zu wissen, dass man mit der Lebensmittelkarte zu einem niedrigen Preis Reis bekommen kann, aber auch Zucker, Salz, Kaffee, Speiseöl und vor allen Dingen Eier. Diese subventionierten Grundnahrungsmittel sind wichtig für uns, aber wenn es um Proteine, um Fleisch geht, müssen wir auf die Märkte gehen oder diese Produkte in den Devisenläden einkaufen.
Das, was man mit der Lebensmittelkarte bekommt, reicht auch nur für die Hälfte des Monats, meint Jedi. Aber selbst in den Devisenläden sind Produkte durch die Krise rationiert und es kommt zu Forderungen, die Lebensmittelkarte zu erweitern. Allerdings ist für den Wirtschaftswissenschaftler von der Universität Havanna, Ricardo Torres, das Modell der Libretta längst nicht mehr zeitgemäß.
Die Leute bekommen Grundnahrungsmittel, die weit unter dem Marktpreis liegen, unabhängig von ihrem Einkommen. Dieser Mechanismus funktionierte Ende der 80er Jahre zu einer Zeit, als es kaum soziale Unterschiede gab und der Staat alles kontrollierte. Aber heute ist das obsolet und ineffizient, denn jeder Bürger bekommt das Gleiche, ganz egal unter welchen Bedingungen er lebt. Von daher halte ich es für richtig, dass die Regierung die Lebensmittelkarte offensichtlich nicht ausweiten will.
Aber in welche Richtung wird Kuba angesichts des enormen wirtschaftlichen Drucks steuern? Torres sieht innerhalb der Regierung unterschiedliche Positionen.
Fast alle Ökonomen, die sich aktiv an der Debatte beteiligen, sprechen sich für Reformen aus. Es ist nur eine kleine Gruppe, die konservativ denkt, wenn es um Maßnahmen geht, der Krise zu begegnen. Die Mehrheit der Ökonomen, die eine Reform befürworten, sprechen von einer tiefgreifenden Veränderung. Der Zulassung von kleinen und mittelständischen Betrieben, staatliche Unternehmen sollen reformiert werden. Dabei geht es auch um eine größere Beteiligung von Auslandskapital in staatlichen Betrieben.
Kuba steckte auch schon vor dem Ausbruch des Coronavirus in einer Wirtschafts- und Versorgungskrise. Das Problem? Die sozialistische Karibikinsel produziert selbst kaum und muss den Großteil seiner Lebensmittel importieren. Ohne die Einnahmen durch den Tourismus fehlen wichtige Devisen im Land, um Nahrungsmittel einzuführen. Zudem ist der verbündete Partner Venezuela nicht mehr in der Lage, Kuba zuverlässig mit Öl zu versorgen. Ein Ende des seit über 60 Jahren bestehenden US-Wirtschaftsembargos ist nicht abzusehen. Ganz im Gegenteil. US-Präsident Donald Trump verschärft immer noch weiter die Sanktionen und hat Kuba nach 5 Jahren wieder auf die Liste von Terrorstaaten gesetzt. Die US-Blockade verstoße gegen geltendes Recht, sagt Ulrike Dorfmüller vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD. Sie fordert zusammen mit weiteren Akteuren, die im Kultur- und Wissenschaftsbereich in Kuba tätig sind, dass die US-Blockade beendet wird.
Wir haben einfach seit Jahren in unserer täglichen Arbeit festgestellt, wie sehr durch die US-Blockade die internationale Kooperation der Insel kompliziert gemacht wird bzw. sogar unmöglich. Das betrifft zum Beispiel Geldüberweisungen, einfach die finanzielle Abwicklung von Projekten. Und dazu kommt, dass manche Institutionen auch gar keine neuen Projekte beginnen wollen mit Kuba aus Angst davor, in Konflikt mit der US-Justiz zu geraten. Denn die Bestimmungen der Blockade werden ja auch extraterritorial, also gegen Drittstaaten, angewandt.
Die Lage für die Kubaner würde sich immer weiter zuspitzen, so Dorfmüller. Mehr als 50 namhafte Akteure aus Wissenschaft und Kultur, darunter der Soziologe Klaus Offe, der Filmregisseur Fatih Akin und der Intendant des Berliner Ensemble, wenden sich nun mit einer Petition an die Bundesregierung, die ab Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und damit entsprechend einen Einfluss ausüben könnte. Auch Jedi hat die US-Blockade als Touristenführer zu spüren bekommen. Die amerikanischen Touristen, die zunächst mit der Öffnung unter US-Präsident Obama und Raúl Castro zahlreich ins Land gekommen sind, bleiben nun mit den von US-Präsident Donald Trump verschärften Sanktionen aus. Und nun kommt die Corona-Krise dazu. Jedi wird sich einen neuen Job suchen müssen, meint er, weil er mit Tourismus in absehbarer Zeit nichts verdienen werde.
Die Corona-Pandemie und die US-Blockade machen Kuba schwer zu schaffen. Anne Demmer hat Stimmen und Stimmungen im Land gesammelt. Wer die Macht über die Geschichte hat, hat auch Macht über Gegenwart und Zukunft. Mehr als 70 Jahre ist es her, dass der Schriftsteller George Orwell diese Zeilen zu Papier gebracht hat. Sie haben bis heute nicht an Aktualität eingebüßt, wie man derzeit in vielen Ländern sehen kann, die im Zuge der Rassismusdebatte Denkmäler stürzen. In der Demokratischen Republik Kongo ist das zum Beispiel der Fall. Dort hat die Aufarbeitung des Kolonialerbes mit der Rassismusdebatte einen Schub erhalten und das Land vor schwierige Fragen gestellt. Müssen die Statuen von Gewaltherrschern verschwinden oder mahnen die Denkmäler an einen blutigen Teil der Geschichte, der sich nicht ausradieren lässt? Antje Diekanz über eine emotionale Debatte, die uns auch in Europa betrifft.
Ein Park in Kenias Hauptstadt Nairobi. Mittags versammeln sich hier Büroangestellte und Studierende, um einen Imbiss einzunehmen. In der Mitte des Parks, umgeben von Blumenbeeten und einer kleinen Mauer, steht ein leerer Sockel. Eine Inschrift verrät noch, wem hier sonst ein Denkmal gesetzt war: der britischen Königin Victoria. Doch das einstige Monument liegt inzwischen völlig demoliert ein paar Meter weiter in den Büschen, wie ein Parkbesucher zeigt. Diese Statue erinnert mich an das Leiden, das die Kolonialisten unseren Vorfahren zugefügt haben. Die Denkmäler führen uns diese Vergangenheit immer wieder vor Augen. Deshalb müssen sie überall auf der Welt zerstört werden.
Als Kenia 1963 die Unabhängigkeit von Großbritannien erlangte, war das Land voll mit Statuen der früheren Kolonialherren. Nach und nach wurden sie alle vom Sockel geholt. Königin Victoria hielt am längsten durch, bis sie vor 5 Jahren von Unbekannten zerstört wurde. Ganz anders im Kongo. In der Hauptstadt Kinshasa reitet der belgische König Leopold in steinerner Form weiter. Sein Denkmal steht auf dem Gelände des Instituts Nationaler Museen, womit Museumsdirektor José Batekele vollkommen einverstanden ist.
Le statut de Leopold pour nous, ça nous reflète une histoire.
Die Statue von Leopold II. Spiegelt für uns die Geschichte wider. Eine Erinnerung für unsere Nachkommen. Die Geschichte, egal ob gut oder schlecht, bleibt unsere Geschichte. In der das Kapitel Leopold II. Allerdings ein besonders blutiges ist. Er hatte sich den Kongo quasi als Privatkolonie gesichert und hatte es auf die reichhaltigen Rohstoffe des Landes abgesehen. Leopold kannte beim Plündern keine Gnade, sagt der ehemalige Leiter des historischen Archivs in Kinshasa, Antoine Lumenganesso. Wenn die Menschen nicht schnell genug Kautschuk gesammelt haben, wurden sie bestraft. Ihnen wurden die Hände abgehackt, auch Kindern. Darum sprach man vom roten Kautschuk. Einige Jahre nach der Kolonialzeit, als Diktator Mobutu Sese Seko an der Macht war, ließ er alle Statuen entfernen. Genauso wie er andere Spuren der Kolonialzeit beseitigen wollte.
Aus Kongo wurde Zaïre. Mobutu hat den Namen des Landes geändert. Er hat die Währung umbenannt, die Flüsse. Er wollte seine Autorität beweisen. Aber so wie das Land inzwischen wieder Kongo heißt, fand auch Leopold Statue ihren Weg zurück. Um das Denkmal gab es viel Gezerre. 2005 wurde es mit einer aktualisierten Inschrift neu errichtet. Weil es Proteste gab, aber nach wenigen Tagen wieder abgebaut. Jetzt steht die Statue in einem Park kolonialer Denkmäler. Nicht weit von Standbildern der Entdecker Henry Morton Stanley und David Livingston. Der Weg der Statue symbolisiert die Debatte um den Umgang mit der kolonialen Vergangenheit im Kongo. Soll alles getan werden, damit nichts mehr an sie erinnert? Oder soll im Gegenteil dafür gesorgt werden, dass die Gräueltaten nicht in Vergessenheit geraten? So sieht es zumindest dieser Bankangestellte in Kinshasa. Ich denke, dass die wahre Geschichte in den Schulen und Universitäten gelehrt werden muss, damit die ganze Welt weiß, was während der Sklavenzeit und der Kolonisation in Afrika geschah. Andere dagegen, so wie dieser Geschäftsmann, wollen mit dem Kapitel abschließen. Er freut sich über die Nachricht, dass die Leopold-Statue in Belgien beschmiert wurde. Dieses Denkmal hätte schon vor langer Zeit beschädigt werden sollen. Unseren Vorfahren wurden die Arme abgeschnitten. Dieser Mann hat den Kongo leiden lassen. Was die Debatte im Kongo über die Folgen der Kolonialzeit immer wieder prägt, ist die Frage, wie weit die Erfahrungen bis heute die Politik bestimmen. Das Land ist auch nach der Unabhängigkeit nicht zur Ruhe gekommen. Statt der Kolonialherren plündern jetzt Milizen die Rohstoffe und terrorisieren die Bevölkerung. Die Konflikte halten schon so lange an, dass die Weltöffentlichkeit ihnen kaum noch Aufmerksamkeit schenkt, sagt Kongo-Experte Jason Stearns in einer Rede zu Beginn dieses Jahres. Andere Krisenherde stehen immer wieder im Mittelpunkt. Syrien war im vergangenen Jahr 260 Mal auf der Titelseite der New York Times. Der Kongo, wo mehr Menschen vertrieben wurden als in Syrien, schaffte es zweimal auf die Titelseite. Einmal, weil George Clooney da war und einmal, weil es auch um Berggorillas ging.
Manche Dinge muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Antje Diekans über die schmerzhafte Aufarbeitung des Kolonialerbes in der Demokratischen Republik Kongo. Selten lagen in Afrika Hoffnung und Angst so eng beieinander wie beim größten Infrastrukturprojekt der afrikanischen Geschichte, einem Staudamm für den Blauen Nil. Äthiopien hat diesen Staudamm fast fertiggestellt und wollte eigentlich im Juli damit beginnen, die Fläche mit Wasser zu füllen, um Strom zu erzeugen. Mit diesem Schritt verbinden sich in dem 109 Millionen Einwohnerstaat große Hoffnungen, denn noch immer haben knapp 2/3 der Bürger keinen Zugang zu Elektrizität. Die äthiopische Gesellschaft könnte sich also mit dem Staudamm entwickeln. Doch für die Nilanrainer Sudan und Ägypten ist das Projekt gefährlich. Die Versorgung der Bevölkerung steht in dem Wüstenstaat Ägypten auf dem Spiel. Carsten Kühntop sortiert die unterschiedlichen Konfliktlinien.
Ist Krieg zwischen Ägypten und Äthiopien eine Option? Fragte kürzlich die ägyptische Tageszeitung Al-Masri Al-Yaum und verglich dann in einem Artikel die Schlagkraft der Armeen beider Länder. Im Sender MBC Masr sagte der bekannte Talkmaster Amr Adib vor wenigen Tagen:
Wir wollen es lösen, aber wenn die Lösung nicht klappt, werden wir auf die bittere Lösung zurückgreifen. Wir versuchen es zu regeln, aber wenn nicht, sind wir bereit zu kämpfen, was die bittere Lösung wäre, die wir nie wollten. Ägypten hat nie Streit gesucht oder einen Krieg. Doch wenn die Situation danach verlangt, wird Ägypten bereit sein und Ägypten ist bereit.
Die Versorgung mit Trinkwasser ist für das Land eine Frage der nationalen Sicherheit. Schon lange leidet Ägypten an Wasserarmut. Wenn die Bauern im Dorf Baharmis ihre Pumpe anwerfen, sprudelt es reichlich. Doch das täuscht. Der Nil gibt längst nicht mehr genug her. Ahmed Said, einer der Bauern.
Wir hatten früher jeden Tag Wasser für jeden, der bewässern wollte. Aber jetzt bewässern wir in Rotation. Alle warten, bis der andere bewässert hat. Und da gibt es dann Streit, wer als Erster bewässert. Manche warten 20 oder 30 Tage lang. Jeder will seine Nutzpflanzen bewässern, damit sie nicht eingehen. Das würde Verluste bringen.
Vor 9 Jahren begann Äthiopien mit dem Bau seines Renaissance-Damms, dem größten Projekt seiner Art in Afrika, Baukosten 4 Milliarden US-Dollar. Der Damm wird das Wasser des Blauen Nils, eines wichtigen Zuflusses zum Hauptstrom, für die Stromerzeugung aufstauen. Der ehemalige ägyptische Wasserminister Mohammed Nasser Alam.
Die direkten Folgen für Ägypten durch den Bau des Damms werden enorm sein. Dazu zählen, dass Agrargebiete unnutzbar werden, der Grundwasserspiegel sinkt, das Trinkwasser beeinträchtigt wird und das Meerwasser in das Nildelta eindringt und es versalzt. Wir haben bereits große Landwirtschaftsvorhaben wegen Wasserknappheit eingestellt, wie den Bau der Kanäle Tushka, As-Salam und Al-Hammam. Bei diesen Projekten hatten wir zuvor schon viel Geld in die Infrastruktur investiert.
Ägyptens Not ist groß. Seit Ende der 50er Jahre fließen jedes Jahr gut 55 Milliarden Kubikmeter Wasser in den Nassersee. Damals lebten 24 Millionen Menschen im Land, heute mehr als 4-mal so viele. Aber die Wassermenge ist die gleiche geblieben. Den Damm haben die Äthiopier fast fertig. Im Juli wollten sie mit dem Füllen des Stausees beginnen und Ende des Jahres erstmals Strom erzeugen. Äthiopien braucht dringend Elektrizität und dürfte dank des Damms zum größten Stromexporteur in Afrika aufsteigen. Vor wenigen Tagen legte Ägypten die Angelegenheit dem UN-Sicherheitsrat vor. Präsident Abdel Fattah al-Sisi in einer öffentlichen Ansprache.
Als wir das taten, geschah dies, weil wir immer darauf bedacht sind, den diplomatischen und politischen Weg bis zu seinem Ende zu gehen.
Dass Sisi seine Rede auf einem Militärstützpunkt hielt, entging niemandem. Kriegerisch klang der Präsident dennoch nicht. Stattdessen sagte er, er respektiere den Wunsch der Äthiopier, ihr Land zu entwickeln. Gleichzeitig müssten sie jedoch verstehen, dass es für Ägypten um nichts Geringeres gehe als ums Überleben.
Wir müssen die Verhandlungen schnell abschließen, mit einer Vereinbarung, um unsere Fähigkeit zu zeigen, als mündige Staaten mit unserer Krise umzugehen und eine Lösung zu finden, die im Interesse aller ist.
Im Januar hatten Ägypten, Äthiopien und der Sudan einen Kompromiss ausgehandelt unter Vermittlung der USA. Er sah unter anderem vor, dass der Stausee nur während der Regenzeit gefüllt wird, also in den Monaten Juli und August und eventuell noch im September. Doch nur Ägypten hat das Papier bisher paraffiert. Äthiopien machte einen Rückzieher und gab an, mehr Zeit für interne Beratungen zu brauchen. Der Sudan ist an dem billigen Strom, den der Damm generieren soll, eigentlich interessiert. Und eine Regulierung des Flusswassers durch das Bauwerk könnte für die sudanesische Landwirtschaft hilfreich sein. Doch jetzt sieht sich der Sudan eher an der Seite Ägyptens. Beide Länder lehnen ein Aufstauen des Sees ohne Vertrag ab. Aus sudanesischer Sicht sind nicht alle Sicherheitsfragen geklärt. Und die Ägypter möchten einen internationalen Mediationsmechanismus festschreiben, der im Falle von Konflikten in Gang gesetzt werden kann. In der vergangenen Nacht ein Signal der Entspannung. Äthiopien versprach, den Stausee erst dann zu füllen, wenn es sich mit Ägypten und dem Sudan über alle offenen Fragen geeinigt hat. In 2 bis 3 Wochen, so der äthiopische Wasserminister, sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein.
Mit diesem Beitrag von Carsten Kühntop endet diese Ausgabe von Eine Welt. Am Mikrofon war Andreas Noll.